911, der Porsche Podcast.
Innovationstempo,
Offenheit,
Ladeinfrastruktur,
Aufbruchstimmung,
Wettbewerb,
Fahrdynamik,
Stärken,
Traumauto,
Antriebsarten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 911 Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio heute im Kommunikationsforum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Auf die Skulptur mit den drei weißen Elfern, die in den Himmel ragen, können wir trotzdem schauen. Die habe ich als Modell mit dabei. Unser heutiger Gast kennt die Automobilindustrie aus verschiedenen Perspektiven. An der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg lehrt sie Automobilwirtschaft und sie ist Direktorin des renommierten K-Instituts in Duisburg. Im Alltag pendelt sie deshalb zwischen der Autostadt und dem Ruhrgebiet, mal mit dem Zug, mal mit dem Auto. Ihr Fahrzeug, sagt sie, bedeutet Freiheit, Flexibilität und Zeitersparnis. Wir sprechen mit Helena Wispert über Traumautos, Trends in der Mobilität und die aktuelle Lage in der deutschen Automobilindustrie. Hallo Frau Wispert, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Hallo Herr Rudolph, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Springen wir gleich rein, Frau Wispert. Verbrenner, Hybrid, Elektrofahrzeug, was für ein Auto fahren Sie eigentlich privat?
Ich bin mittlerweile bei dieser Frage ganz gut raus, weil ich fahre beides. Ich fahre sowohl ein schönes City-SUV als Verbrennerversion als auch eine Elektrolimousine. Ich habe aber auch den großen Vorteil, ich kann zu Hause laden. Also ich habe zu Hause eine Wallbox. Deswegen kann ich die Vorteile aus beiden Welten jetzt gerade nutzen.
Und die Vorteile aus beiden Welten werden häufig diskutiert, auch hitzig diskutiert, emotional, und da geraten dann sachliche Argumente immer auch mal in den Hintergrund. Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie in Diskussionsrunden mit dabei sind?
Ja, also die Frage Verbrenner aus, die Frage, sind Elektroautos jetzt die Zukunft, das wird sehr hitzig, sehr emotional diskutiert, insbesondere dann auch in Talkshows. Was natürlich auch klar ist, weil ja das Autofahren und auch die Entscheidung für ein Auto, das sind ja emotionale Momente und emotionale Entscheidungen und die kommen natürlich dann dazu. Ja, es ist schwierig, aber das Ziel ist ja auf beiden Seiten eigentlich gleich. Wir wollen uns die Freiheit des Autofahrens bewahren, auch in der Zukunft. Und da hilft auf der einen Seite diese Verbrenner-Nostalgie nicht und auf der anderen Seite dieses Mantra, dass wir alle nur im Schnitt 30 Kilometer pro Tag fahren und dann ja die Reichweite dann ja eigentlich kein Problem sein dürfte. Das funktioniert dann eben auch nicht, weil ein E-Auto kann nie nur Zweitwagen sein. Ja, das sollte nicht so in der Zukunft dann funktionieren. Also beide Welten wollen eigentlich das Gleiche, aber in der Diskussion wird es dann teilweise ein bisschen polemisch.
Sie sagen, beide Welten wollen das Gleiche, nämlich Freiheit und Flexibilität zu erhalten, mobil zu bleiben. Welche Rolle spielt eigentlich die Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung von Kundinnen und Kunden?
Wir haben da wirklich einen Switch in diesem Jahr und letztes Jahr hat es schon angefangen. Und zwar, die Nachhaltigkeit hat bei allen, bei den Konsumgüterentscheidungen, aber auch beim Autokauf jetzt als Kriterium nachgelassen. Die Kunden, die achten jetzt eben sehr viel stärker wieder auf Preis-Leistung und die Studien derzeit jetzt aus dem Jahr 2024, die zeigen eben, dass Nachhaltigkeit etwas an Bedeutung für den Autokauf auch verloren hat wieder.
Frau Wispert, bevor wir tiefer in das Thema Elektromobilität und Nachhaltigkeit einsteigen, wollen wir Sie etwas genauer kennenlernen.
Helena Wispert wird in Neuss bei Düsseldorf geboren. Nach dem Abitur studiert sie in Düsseldorf Betriebswirtschaftslehre und arbeitet für die Volkswagen AG. Dort startet sie als Doktorandin in der Zukunftsforschung. Später arbeitet sie als Koordinatorin für Elektromobilität, Vertrieb und Marketing. Berufliche Auslandserfahrungen macht sie unter anderem bei einer Station im tschechischen Mladá Boleslav. Bei Skoda Auto ist sie als Vorstandsreferentin für Vertrieb und Marketing zuständig. 2017 wechselt Helena Wispert die Seiten. Von der Wirtschaft geht es in die Wissenschaft. Aktuell ist sie in zwei Funktionen tätig. In Wolfsburg lehrt sie an der Ostfalia-Hochschule Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Automobilwirtschaft. Seit 2022 leitet sie als Direktorin zudem das Center for Automotive Research in Duisburg. Helena Wispert ist dank ihrer umfassenden Expertise eine gefragte Interviewpartnerin zu aktuellen Themen der Automobilindustrie.
ja, gefragte Interviewpartnerin auch bei uns und wir springen gleich wieder rein in die elektromobile Welt. Die Nachfrage nach Elektroautos ist unterschiedlich ausgeprägt in den einzelnen Weltregionen. In manchen Regionen gibt es einen Boom. Auf dem deutschen Markt sehen wir eher eine Kaufzurückhaltung. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Genau, also zum einen, Deutschland ist auch speziell, also da sage ich gleich noch was dazu, aber diese Hauptgründe, die wir eben auch in anderen Märkten sehen, ist, dass der Preisunterschied zwischen Elektroauto und vergleichbaren Verbrennermodell eben immer noch sehr hoch ist, mehrere tausend Euro beträgt. Und hier in Deutschland ist das insbesondere der Fall im Kompaktwagensegment, also da, wo auch die Volumen gemacht werden. Und dann der zweite große Grund ist eben wirklich auch die Ladeinfrastruktur. Also die Kundinnen und Kunden, die heute ein Elektroauto kaufen, die haben eben auch die gewisse Ladeinfrastruktur zur Verfügung, also sei es zu Hause oder sei es am Arbeitsplatz. Aber die wenigsten Elektroautofahrerinnen und Fahrer konzentrieren sich verlassen sich zu 100% auf die öffentliche Ladeinfrastruktur. Also da ist der Ausbau noch schleppend. Und dann der dritte Punkt, und der ist wirklich deutschlandspezifisch. Wenn man so über die graue Masse an Elektroautos spricht, ohne jetzt auf einzelne schöne Marken einzugehen, dann hat das Elektroauto wirklich ein Imageproblem hier in Deutschland. Und es ist etwas von der Notwendigkeit des Umstiegs auf die Elektroautos verloren gegangen, auch durch die öffentliche Diskussion um das Verbrenner aus. Und es ist so der Eindruck entstanden, dass man eigentlich gar nichts ändern muss an seinem Fahrverhalten und sich einzelne Probleme dann von alleine wieder lösen werden.
Also Preise, Ladeinfrastruktur und auch das Image spielen eine Rolle. Wenn wir uns jetzt Volkswagen, Cupra, Skoda zum Beispiel anschauen, die angekündigt haben, ja, wir bringen auch preiswertere Elektroautos, bleibt trotzdem dann noch Ladeinfrastruktur und Image. Also wovon hängt es ab, dass wir in den nächsten Jahren auf den deutschen Markt bezogen hier dann doch so einen Push, einen Boom bekommen?
Ja, bei diesen neuen Modellen, die dann kommen sollen, die eben dann auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen sollen, das ist mal ganz nett, dann fühle ich mich auch wieder jung, weil der Durchschnittskäufer in Deutschland, der Neuwagenkäufer, ist 47 Jahre alt. Und das große Kriterium oder das Kaufentscheidungskriterium, was die Autobauer selbst in der Hand haben, ist wirklich der Preis. Also für wirklich den Markterfolg neben den üblichen traditionellen Merkmalen, ansprechendes Design, hohe Serienausstattung, also vollwertige Autos, da spielt ganz gewiss auf jeden Fall auch attraktive Leasingraten eine Rolle, weil die E-Autos hier in Deutschland vermehrt geleast werden. Und das gilt auch für Privatkunden. Das gilt nicht nur für die Gewerbekunden. Und dann eben bei dieser Zielgruppe, die da angesprochen werden soll, ist der Convenience-Faktor auch immer ganz wichtig. Also vielleicht noch wirklich mal eine Ladekarte sich da zu überlegen, die vielleicht auch dann überall nutzbar ist. Also wirklich da nochmal auch an diese anderen zwei Punkte ranzugehen. Also mehr in die Ladeinfrastruktur reinzugehen, ins Lademanagement und dann eben auch dieses Komplettpaket, also auch im Handel, weil das ist ja ein großes Asset der deutschen Automobilindustrie, dieses große Händlernetz, da auch die Wallbox dann eben wirklich zu beraten, auf die Wallbox hin und auf das Lademanagement hin und da wirklich so ein Gesamtpaket dann auch zu bieten.
Gesamtpaket bieten, auch intelligent ganzheitlich schauen, also mit Ladekarte, Wallbox erklären und die Attraktivität sozusagen damit auch zu steigern, ist eine Gemeinschaftsaufgabe letztlich. Kommen wir noch auf einen anderen Punkt zu sprechen. Und zwar Reichweite ist ein Thema, die natürlich mit der Ladeinfrastruktur einhergeht und die Batterietechnologie, die ja auch innovationstechnisch immer weiter voranschreitet im positiven Sinne. Wie bewerten Sie das? Sind das weitere Sprünge, die zu erwarten sind und dass damit auch die Attraktivität zunimmt?
Also wenn wir jetzt erstmal einen Blick in die Vergangenheit werfen, die ersten Elektroautos, die kamen ja hier vor über 10 Jahren auf den Markt und die hatten eine Reichweite von 140 Kilometern. Heute sind wir da ja schon mehrere hundert Kilometer weiter. Deshalb, also da gab es sehr große Sprünge und da wird es auch in Zukunft noch Sprünge geben. Aber heute, die Elektroautos, die heute auf dem Markt sind, die sind eben schon sehr viel alltagstauglicher als noch vor 10 Jahren. Und da gab es auch Sprünge nicht nur bei der Reichweite, sondern eben auch beim Schnellladen und eben auch bei der Langlebigkeit der Batterien. Da ist schon viel passiert.
Und viel passiert ist schon beim Ladenetz, also von den Ladepunkten her, gibt es schon enorm viele und gleichzeitig so die subjektive Wahrnehmung, dass es noch viel zu wenig Ladestationen gibt. Ne? Wie bei den Tankstellen, im Prinzip kannst du an jeder zweiten Ecke tanken. Das scheint auf den deutschen Markt bezogen vielen noch so in den Knochen zu sitzen, die sagen, ja, wenn mir der Strom ausgeht, dann habe ich eben nicht zu Hause die Möglichkeit und vielleicht nicht am Arbeitsplatz und dann brauchst du noch mehr Ladepunkte. Welchen Blick haben Sie darauf?
Also die Ladepunkte, wenn wir uns europaweit mal anschauen, wie der Vergleich so aussieht, dann stehen in Deutschland eben neben Frankreich und den Niederlanden am meisten Ladesäulen. Deswegen, also die Anzahl, die ist nicht das Problem, aber die Verteilung. Also das Ladenetz in Deutschland, das gleicht einem Flickenteppich. Und da gibt es eben noch viele weiße Punkte. Ich sitze ja jetzt gerade hier in meinem Büro in Wolfsburg. Also hier ist das öffentliche Laden kein Problem. Aber gerade in ländlichen Regionen, da gibt es Gemeinden, die noch gar keine öffentlichen Ladesäulen haben.
Und bleiben wir mal bei den Gemeinden, die noch keine öffentlichen Ladesäulen haben. Ist das dann eine Sache der Gemeinde, Städte, Länder, Bund? Wo muss man da ansetzen?
Also ich würde jetzt mal die Automobilindustrie hier auch anschauen und sagen, dass da die Automobilhersteller sich stärker auch noch beteiligen sollten, weil das gehört zum Gesamtpaket dazu. Und es gibt ja Automobilhersteller, die da sehr stark vorangegangen sind und das auch als Wettbewerbsvorteil genutzt haben. Und wie Sie sagen, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Aber immer wenn das auch in Unternehmenshand ist, dann ist da auch nochmal ein anderer Drive drin, als wenn es eben nur öffentliche Träger dann, ja, die da die Verantwortung für haben. Also da muss Tempo gemacht werden und ich glaube, da können die Automobilhersteller auch nochmal viel zu beitragen.
Also ein Appell, Erfolg gelingt gemeinsam. Jeder muss seine Hausaufgaben machen, damit es bei Elektromobilität weiter vorangeht. Springen wir mal weit nach China und dort entwickelt sich die Nachfrage nach den Elektroautos in enormem Tempo. Bislang fokussiert auf Klein- und Mittelklassewagen. Welche Gründe gibt es eigentlich dafür, dass es dort am schnellsten voranzuschreiten scheint?
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Rudolph, aber auf der Beijing Motor Show, da habe ich die Kleinwagen vermisst. Also ich habe wenig Elektro-Kleinwagen gesehen, aber dafür sehr viele Mittelklasse-Elektroautos zu Kleinwagenpreisen. Also in China ist es ja so, gibt unterschiedliche Gründe dafür, aber dass die Elektroautos auf einem ähnlichen Preisniveau sind wie die Verbrenner, das ist ja hier in Deutschland anders. Und in China wird das staatlich sehr stark gefördert, das ist in Deutschland ja auch eher zurzeit mau. Also da gibt es viele Anreize, um auf ein Elektroauto umzusteigen. Teilweise ist es auch gar nicht mehr anders möglich, außer elektrisch zu fahren, wenn man in der Stadt unterwegs ist, also quasi die Vorgaben. Und in China, das ist eben anders auch als hier, man sieht oder bemerkt viel schneller die Vorteile, weil es eben schon, ja, jedes zweite Auto in China ist mittlerweile ein Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid. Deswegen, man sieht es in den Metropolen, es ist leise, es gibt nicht mehr diesen Smog, also diese flächendeckenden Vorteile, die sind da wirklich ja auch erlebbar. Und dann ein großer Unterschied zu den Verbrennern liegt im Infotainment-System, in der Digitalisierung der Fahrzeuge. Also die sind eben da schon sehr viel weiter, die Elektroautos. Und die in China ist eben die Präferenz auch da, eben das Neueste zu fahren mit den digitalsten Features. Und das ist dann eben so ein positiver Effekt für den Hochlauf der Elektromobilität.
Und da finden sich einige Punkte wieder, die Sie vorhin angesprochen hatten, ne? Ladeinfrastruktur, Regulierung, aber auch so ein attraktives Gesamtpaket, wenn Sie sagen Mittelklassewagen zu Kleinwagenpreisen oder eben auch das Infotainment und andere Technologien, die dort dann in den Autos schon mit vorhanden sind. Passend dazu sagt unser Vorstandsvorsitzender Oliver Blume immer mal wieder, dass das Innovationstempo ihn beeindruckt, was China vorlegt. Wie bewerten Sie das? Was kann Europa da auch lernen, sich abschauen?
Ja, wir sind jetzt gerade im Porsche-Podcast. Ich würde vielleicht mal andersrum anfangen und sagen, was die chinesische Automobilindustrie eben auch noch von der deutschen Automobilindustrie lernt, weil es sind ja sehr viele Managerinnen, Manager aus Deutschland eben dann auch zu chinesischen Marken gewechselt und haben da eben das Know-how gerade in der Entwicklung, gerade im Design dann auch mitgenommen und das sieht man auch dann jetzt bei den Marken. Also diesen Einfluss sieht man sehr stark bei den chinesischen Marken. Andersrum ist es so, dass betriebswirtschaftlich in China bei den Elektroautos viel Geld verbrannt wird, auch bei den neuen Marken. Also die befinden sich alle, fast alle, also BYD ist vielleicht mit Ausnahme, weil die aus der Batterietechnologie kommen, noch in der Investitionsphase, also haben teilweise da eben noch keine schwarze Null unterm Strich stehen. Nichtsdestotrotz ist die Einstellung und diese Aufbruchsstimmung sehr stark spürbar bei den chinesischen Automobilmarken, bei den chinesischen Automobilherstellern. Und klar, diese Aufbruchsstimmung ist natürlich dann schwierig zu imitieren, wenn kein Aufbruch da ist, weil es ist eben die deutsche Automobilindustrie oder die europäische Automobilindustrie ist ja in der Transformation. Und da in China die ganzen neuen Player, die jetzt mit den Elektroautos in den Markt einsteigen, die haben da eben noch eine ganz andere, ja, so ein ganz anderes Mindset. Grundsätzlich ist es so, also diese Offenheit, auch über die Produkte mit gewissem Stolz zu sprechen und da auch ein hohes Risiko einzugehen. Auch jetzt, das sieht man auch bei den Exportstrategien, die funktionieren nicht alle, aber es wird viel Neues ausprobiert. Und wirklich diese Risikobereitschaft, die würde ich auch der europäischen Automobilindustrie da auch vermehrt zu raten. Natürlich steht mehr auf dem Spiel. Das sind alles Weltkonzerne. Aber auf der anderen Seite, so neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, da geht man eben auch mal ein Risiko ein.
Und die zweite Seite derselben Medaille, Sie haben es angeschnitten schon. Welche Stärken haben denn zum Beispiel deutsche Autohersteller und können da weltweit mitpunkten?
Also modellbasiert, die deutschen Autobauer bringen eben Fahrzeuge auf den Markt, die ein hohes Qualitätsversprechen mitbringen, sowohl von der Verarbeitung her, aber eben auch von den ganzen Funktionalitäten her, von der Fahrdynamik, weil das Besondere ja ist ja auch, gerade hier am Standort Deutschland, Automobilstandort Deutschland, dass die Autos für die Autobahn ohne Tempolimit ausgelegt sind. Und das sehen Sie auch. Also ich fahre ja viele unterschiedliche Fahrzeugtypen und Fabrikate. Man sieht das bei den Fahrerassistenzsystemen, man sieht das bei der Straßen- oder merkt es, erlebt es bei der Straßenlage und bei der Fahrdynamik. Also da trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen bei höheren Geschwindigkeiten. Und das ist natürlich eben sehr speziell. Und das ist natürlich eine große Stärke.
Und von den Stärken, liebe Hörerinnen und Hörer, springen wir rein in die Antriebsarten. Denn der Automobilmarkt ist mitten in der Transformation. Und dazu wollen wir euch einen kleinen Einblick geben.
Porsche geht weiterhin den Weg in Richtung Elektromobilität. Die Produktstrategie ist so ausgerichtet, dass in 2030 mehr als 80% der Neufahrzeuge voll elektrisch ausgeliefert werden könnten. Abhängig von der Nachfrage der Kunden und der Entwicklung der Elektromobilität in den Weltregionen. Zugleich ist dem Sportwagenhersteller in Zeiten der Transformation ein flexibles Antriebsangebot sehr wichtig. Kundinnen und Kunden können noch bis in die 2030er Jahre hinein zwischen effizienten Verbrennungsmotoren, leistungsstarken Plug-in-Hybriden und rein elektrischen Modellen wählen. Das Unternehmen hat sich so aufgestellt, dass in jedem Porsche-Segment alle drei Antriebsvarianten verfügbar sind.
Ja, Frau Wispert, die Industrie, aber auch die Automobilindustrie in Deutschland, in Europa befinden sich in herausfordernden Zeiten. Flexibilität bei der Produktpalette ist das eine, aber die Rahmenbedingungen das andere, ne? Wettbewerb und wie entwickeln sich Märkte in Europa? Und da erleben wir ja insgesamt, am Volumen wird weniger, Wettbewerb wird größer. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das ist zurzeit wirklich eine schwierige Gemengelage in Europa, insbesondere am Standort Deutschland, weil die, wie Sie sagen, die Märkte, die entwickeln sich nicht so wie erwartet. Auf der anderen Seite der Konkurrenzdruck steigt und dann auf der, ja, dagegenüber stehen dann eben Milliardeninvestitionen in die Transformation, um wirklich auch zukunftsfähig zu bleiben. Und das ist eben auch teilweise dann schwer vermittelbar und es ist teilweise dann eben, ja, wenn man kurzfristig schaut, okay, dann lässt man einfach die Milliardeninvestitionen in Kooperationen weg, in Startups weg und dann kann man da eben dieses Geld anderweitig noch verwenden, aber dann steht eben sehr viel auf dem Spiel für die Zukunftsfähigkeit und damit sind ja alle Automobilhersteller gerade beschäftigt, weil eben auch schon sehr viel Investitionen getätigt worden sind und die Elektroautos sich jetzt aber nicht so verkaufen, wie erwartet, zumindest in Europa.
Kürzlich hat der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu einem sogenannten Autogipfel geladen. Wie bewerten Sie das? Also es ist erstmal natürlich ein Gesprächsformat, aber Schätzen Sie ein, dass da konkrete Ergebnisse rauskommen über die Zeit?
Also grundsätzlich, der Austausch ist ja wichtig, um da auch eine realitätsnahe Wirtschaftspolitik betreiben zu können. Das ist ja immer sinnvoll. In Deutschland, aber ich glaube, das haben mittlerweile alle festgestellt, war es nicht die beste Idee, die Umweltprämie für Elektroautos letztes Jahr sowohl für Gewerbekunden als auch für Privatkunden auslaufen zu lassen, weil die Elektroautos tragen sich noch nicht ohne Förderung. Also wenn man sich die Märkte anschaut, es gibt immer einen Zusammenhang zwischen Förderung und eben Absatzsteigerung von E-Autos weltweit. Und wenn wir uns den größten E-Automarkt anschauen in China, da wird ja auch noch stark gefördert. Da ist ja jetzt auch wieder eine Abwrackprämie eingeführt worden. Also das funktioniert. Ohne Förderung funktioniert es nicht. Und die Bundesregierung muss sich da eben jetzt auch überlegen, wie sie da wieder unterstützen kann, weil auch die Bundesregierung hat ja hohe Ziele mit ihren 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen in 2030. Zurzeit sind wir bei 1,5 Millionen Elektroautos, die in Deutschland rumfahren. Also da ist wirklich noch ein weiter Weg zu gehen. Und da muss eben was kommen. Die Steuererleichterung jetzt für Gewerbekunden ist da ein erster Ansatz, aber das betrifft jetzt 8% der E-Autos, die zugelassen sind, die eben davon, von diesen erneuerten Steuererleichterungen dann betroffen sind. Und da muss eben mehr kommen, um die Elektromobilität auch wirklich massenmarktfähig zu machen.
Jetzt haben wir über Europa gesprochen, über China. Gibt es denn auf der Welt Wachstumsmärkte für die Automobilindustrie, wo Sie sagen, da entsteht was? Also China ist auch ein Wachstumsmarkt, aber eben auch sehr stark umkämpft aus Sicht der deutschen Automobilindustrie. Wie fällt da Ihr Blickwinkel weltweit aus?
Das ist immer so die schöne Idee, wenn also diese großen Weltmarktregionen schwächeln, sei es China, sei es die USA, dann schaut man, wo man noch gut Autos verkaufen kann. Und die Wachstumsmärkte, die sind wirklich in Asien. Also der drittgrößte Automobilmarkt mittlerweile ist Indien, ist aber auch nicht ganz einfach, weil die Kundinnen und Kunden sind preissensibel. Chinesische, koreanische und japanische Anbieter sind da schon sehr stark vertreten. Genau, Malaysia, Thailand, Indonesien, das sind alles Märkte mit sehr viel Wachstumspotenzial. Aber wenn wir uns jetzt nur Asien anschauen, ohne China, dann werden da eben, also in China werden eben 10 Millionen Autos mehr verkauft im Jahr als im Rest von Asien. Also obwohl das eben da ja die einwohnerstärkste Region weltweit ist. Also dieser Gap zu China ist schwierig, nur mit einzelnen Zukunftsmärkten zu schließen.
Wir haben über Kriterien wie Design gesprochen, über Fahrdynamik oder auch Infotainment und digitale Angebote. Wenn Sie mal 5, 10, 15 Jahre vorausblicken, wird dann das Digitale immer wichtiger und bleibt das andere trotzdem noch wichtig? Wie entwickelt sich das Traumauto der Zukunft?
Also das Traumauto von heute ist ja schon sehr digitalisiert mit dem Infotainment-System, was sich immer weiterentwickelt, mit Drittanbieter-Apps. Das ist ja schon bei den neuesten Modellen sehr weit. Und in Zukunft, also wenn die hochautonom fahrenden Assistenzsysteme dann sich weiterentwickeln und wenn wir dann irgendwann wirklich autonom fahren, dann werden eben diese, ja, die Streaming-Dienste und auch zum Beispiel Videocalls dann im Auto noch viel stärker genutzt werden, weil wir es dann eben auch während des Fahrens nutzen können. Und dann diese Vision, die eben schon sehr lange da ist, dass das Auto zum erweiterten Lebensraum wird, zum erweiterten Wohnzimmer, zum erweiterten Büro, das wird sich dann eben sehr viel stärker realisieren, als wir es dann jetzt heute schon kennen. Und wenn wir so einen Blick jetzt also von der europäischen Brille dann in die Zukunft werfen wollen, dann sehen wir das ja auch teilweise schon in China, weil in China verbringen eben die Kundinnen und Kunden viel mehr Zeit im Auto, wenn es nicht nur ums Fahren geht. Da ist das dann schon wirklich ein Wohnzimmer teilweise.
Das ist ein interessanter Gedanke, das Auto als Wohnzimmer, das Auto noch stärker als erweiterter Lebensraum. Und wenn wir in der Gegenwart schauen, zumindest bei Porsche, sehen wir, dass dieses Individualisieren, sogar hoch individualisieren mit Sonderausstattung und sehr persönlichen Elementen enorme Bedeutung hat und ein hohes Interesse nach sich zieht. Und ist das Teil dieses Trends, dass man sagt, das Auto als erweiterter Lebensraum, das Auto so als individuelles, ja, Stück, was zu mir gehört?
Ja, das ist spannend. Also ich bin gespannt, wie Sie das bei Porsche umsetzen, weil wenn wir in Zukunft eben alle autonom durch die Gegend fahren, dann sind wir ja auch eher Beifahrer und haben das gar nicht mehr so selber in der Hand. Und das ist natürlich dann, geht dann zulasten dieses Fahrerlebnis, was wir jetzt alle immer in den Vordergrund stellen und was natürlich auch Porsche ausmacht. Also da bin ich gespannt. Grundsätzlich ist es so, im Luxussegment, Sportwagensegment ist der Trend zur Individualisierung ungebrochen. das sind so gegenläufige Trends. Wenn wir uns die E-Autos anschauen, die am stärksten weltweit verkauft werden, dann sind das sogenannte Weltautos. Da gibt es wenig Variantenvielfalt und überall wird quasi das gleiche Modell verkauft. Und im Sportwagen- und Luxussegment ist es eben komplett gegenteilig. Da geht der Trend wirklich immer noch sehr stark zur Individualisierung.
Und bei Porsche sagen wir, das letzte Auto, was ein Lenkrad haben wird, wird ein Porsche sein. Kommen wir nochmal zum Hochlauf der Elektromobilität. Da hat sich ja Porsche auch ambitionierte Ziele gesetzt. Wir haben es im Einspieler vorhin gehört. Ergänzend spielen E-Fuels eine Rolle, also synthetische Kraftstoffe, weil wir aktuell ja noch mehr als 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor haben, die mit fossilen Kraftstoffen tanken und dann als Nische den 911er, der aktuell eben auch mit Verbrennungsmotor weiterhin geplant ist. Aber die Frage an Sie, weil es ja auch ein emotionales Thema ist: Welchen Beitrag können Ihrer Meinung nach synthetische Kraftstoffe leisten?
Ja, also Herr Rudolph, ich kenne Ihre ganzen Projekte. Ich weiß, dass Porsche da sehr stark bei den E-Fuels unterwegs ist. Aus meiner Sicht sind E-Fuels als Ergänzung zu sehen zur Elektromobilität, aber nicht als Ersatz, weil was so in der öffentlichen Diskussion auch oft gar nicht erwähnt wird. Die E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, insbesondere auf Basis von Wasserstoff, und dafür braucht man ja sehr viel Ökostrom. An diesen E-Fuels wird eben auch schon sehr lange geforscht, sehr lange entwickelt, genauso lange wie an der Elektromobilität. Und bisher haben die ja diese Massenmarktreife eben noch nicht erlangt. Da muss noch viel kommen, Regulierung, Produktionsaufbau, Ökostrom muss da sein. Und da gibt es noch ziemlich viele Hürden. Also ich bin gespannt, ob das Thema so jetzt in der nächsten Zeit an Fahrt aufnimmt, weil uns läuft ja etwas die Zeit weg, da eben den Pkw-Verkehr zu dekarbonisieren. Deshalb ist es aus meiner Sicht als Ergänzung zu sehen und dann, wie Sie gesagt haben, für die Bestandsflotte und nicht als Ersatz für die Elektromobilität.
Thema Regulierung ist ein gutes Stichwort. Blicken wir nochmal nach Europa zur EU-Kommission. Die möchte technologieoffen arbeiten, aber auch da gibt es Diskussionen, was der beste Weg ist. Wie nehmen Sie das wahr? Wie wichtig ist es, technologieoffen vorzugehen oder eine stärkere Klarheit zu haben?
Also wir drehen uns hier in Europa sehr stark um die Diskussion, soll das Verbrenner ausgekippt werden oder nicht, während sich die Welt um die EU weiter dreht und gerade in China da also alles Richtung Elektromobilität weiter vorangetrieben wird. Und die EU ist ja keine Insel, sondern die einzelnen Märkte auch um die EU herum werden ihre eigene Regulierung finden, um ihre Umweltziele zu erreichen. Also wenn wir jetzt an Großbritannien denken, die wollen das Verbrenner aus relativ frühzeitig schon umsetzen. 2030 steht da im Raum. Oder Norwegen, die wollen es vielleicht nächstes Jahr umsetzen. Also auch wenn die EU jetzt eben dazu zur Technologieoffenheit und das Ganze einfach offen lässt, wie das nachher umgesetzt werden soll, sich dazu entscheidet, dann wird der Transformationsdruck trotzdem bleiben. Also um die Elektromobilität drumherum führt kein Weg mehr vorbei, auch in Europa nicht mehr. Und wir sehen ja jetzt gerade, und das ist natürlich sehr bitter für die globalisierte Automobilindustrie, wir sehen jetzt gerade sehr weltweit eine Zunahme von Protektionismus, sei es in den USA, sei es diese Handelskonflikte zwischen USA und China und dann eben Europa mit den Strafzöllen. Also das tut der ganzen Automobilindustrie jetzt gerade nicht besonders gut. Und dann jetzt eben noch die Diskussion um das Verbrenner aus. Das schwächt natürlich auch den Hochlauf der Elektromobilität, weil sich dann eben auch Kundinnen und Kunden fragen, ja, muss ich denn überhaupt jetzt noch was machen? Muss ich wechseln? Dann ich fahre einfach Verbrenner weiter, das wird sich schon regeln.
Frau Wispert, Sie haben eben gesagt, muss ich noch was machen. Jetzt dürfen Sie etwas machen, denn traditionell spiele ich mit meinen Gästen im Porsche-Podcast ein Quiz. Sind Sie bereit?
Ja.
Jetzt kommen wir von der großen automobilen Welt in die Porsche-Welt. Und ich habe zu jeder Frage drei Antwortkategorien vorbereitet. Sie dürfen sich eine aussuchen. Und los geht's. Frage 1. Welches der folgenden Modelle war der erste Elektrosportwagen bei Porsche? A. Macan, B. Taycan oder C. der Porsche Carrera GT?
Das ist B. Der Taycan.
Das war ein einfacher Auftakt für Helena Wispert und das ist natürlich richtig. 1-0. Frage Nummer 2. Welcher berühmte Schauspieler war großer Porsche-Fan und nannte seinen 55 Spider liebevoll Little Bastard? War es A. John Wayne, B. Paul Newman oder C. James Dean?
Oh, das ist jetzt schwierig. Die sind alle ein bisschen älter. Wahrscheinlich waren es alle Porsche-Fans. Ich würde alle sagen und C. dann nochmal besonders.
Die sind alle ein bisschen älter, das stimmt. Sie sind alle Porsche-Fans gewesen, hoffentlich. C ist richtig, tatsächlich. Es war James Dean und Helena Wispert erhöht auf 2:0. Kommt die letzte Frage. Bei einem Porsche-Modell stand das indonesische Wort für Tiger, Pate, bei der Namensfindung. Bei welchem war das? A. Beim Porsche 911 Carrera, B. beim Macan oder C. beim Panamera?
Ich glaube, das war C. Na, schon was her.
Okay, Panamera? Jetzt gibt Helena Wispert mir die Chance zu sagen, nein, es war B, der Macan.
Der Macan war es. Ich habe mir sogar die Weltpremiere angeschaut, aber das ist mir entfallen, dieses kleine Detail.
Am Ende steht es 2:1. Sie haben sich hervorragend geschlagen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Für euch gibt es wie immer etwas zu gewinnen.
Die Porsche AG verlost ein Jahresabo des Christophorus Unternehmensmagazins. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911-Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast@porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de/podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
Und jetzt fehlt nur noch die Gewinnspielfrage. Und Helena Wispert darf dabei nicht helfen. Welches Modell hat Porsche im Jahr 2024 erstmals voll elektrisch auf den Markt gebracht? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast@porsche.de und wir drücken euch die Daumen. Ja, liebe Frau Wispert, die Folge ist wieder im Fluge vergangen. Aber eine Frage habe ich noch. Auf welcher Traumroute wären Sie gerne mal mit Ihrem Auto unterwegs?
Also die Traumroute ist mir eigentlich egal. Das Auto, das spielt eine Rolle. Und mit so einem schönen Sportwagen in Provence-Farbe fahre ich auch gerne von Zuffenhausen dann ins Ruhrgebiet nach Castor-Brauxel. Schön über die A2 im Stau, aber der Sportwagen, der ist da der richtige Nenner.
Dann lasse ich das genauso stehen. Bedanke mich herzlich für das tolle Gespräch. Es war eine schöne Reise durch die automobile Welt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, interessiert euch ein bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in dem Podcast einladen soll? Dann schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast@porsche.de. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.